ARD.
Wir schlagen die Zeitungen auf, scrollen durch den Newsfeed, schalten das Radio ein und fast täglich bestimmen Krisenmeldungen die Schlagzeilen. 4 Jahre Krieg in der Ukraine, leere Kassen trotz Milliardenbudgets, Konzerne, die Stellen streichen, wachsende geopolitische Spannungen. Na, ist die Laune im Keller?
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder Ihrer Podcast-App gefunden haben. Ich bin Thomas Lopau und neige, glaube ich zumindest, nicht zum Alarmismus. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in meinen 6 Jahrzehnten schon so einige Krisen erlebt und ja, glücklicherweise auch ganz gut überstanden habe. Dabei versuche ich nicht blauäugig zu sein. Doch Zuversicht zu entwickeln, das fällt zugegebenermaßen auch mir immer schwerer. Manager sprechen ja davon, dass wir in einer VUCA-Welt leben. Dieses Akronym fasst Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz zusammen. Also das Gegenteil von Verlässlichkeit, was uns ja sicher besser gefallen würde. Doch die alte Weisheit, dass in jeder Krise auch Chancen stecken, die gilt noch immer, sagt ein Arbeitsmarktexperte, den ich interviewt habe. Man muss aber was tun. Darüber diskutieren wir und auch darüber, wie sich Gefühle wie Angst oder Zuversicht in Gesellschaften verbreiten und wie sich Krisenerfahrungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirken. Und darüber, wie wichtig es ist, auch bei Dauerbelastung nicht nachzulassen, wenn es um die Unterstützung von Krieg und Krisen Betroffener geht, darüber sprechen wir auch. Ich stelle Ihnen meine Gäste jetzt vor und dann gehen wir dieser Frage nach. Kann aus Angst Hoffnung werden? Wie gehen wir mit Krisen um? Ladies first, Dr. Gabriele Goldfuß ist bei mir. Sie ist die Leiterin des Referats für internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und bei mir ist in dem Sinne wirklich gemeint, weil wir haben wieder unsere Studios in Leipzig und in Dresden aktiv. Wir sitzen in Leipzig. In Dresden sitzt Professor Dr. Dirk Brockmann. Er ist der Gründungsdirektor des Center Synergy of Systems. Was das ist, wird er uns noch verraten, bei der TU Dresden. Und er kennt sich mit Krisen auf eine etwas überraschende vielleicht Art aus. Das werden wir dann noch thematisieren. Schönen guten Abend,
Professor Brockmann. Guten Abend, freut mich, hier sein zu können.
Und wir haben noch einen dritten in der Runde, das heißt, wir haben jetzt sozusagen das ganze sächsische Gebiet ein bisschen ausgeweitet, weil wir jetzt an die Hochschule Zittau-Görlitz schalten zum Sozialwissenschaftler Professor Dr. Rai Kollmorgen. Schön, dass Sie auch die Zeit gefunden haben, sich über diese Computerzuschaltung mit in die Sendung einzuklinken. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Dann fange ich gleich mal bei Ihnen an, weil ich Sie als letztes vorgestellt habe, wenn wir über Krisen reden. Und bei Professor Brockmann habe ich es jetzt schon so ein bisschen, angeteasert ist das Fachwort in der Medienlandschaft. Also so ein bisschen mal den Deckel kurz auch gemacht und gesagt, guck mal rein, ich mache wieder zu. Bei Ihnen ist es so, als Sozialwissenschaftler, da werden Sie wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal mit Krisen sowieso zu tun haben, eigentlich von der Ausbildung von immer schon. Aber bei Ihnen ist der Fokus, glaube ich, nochmal besonders, weil Sie sich sagen, wir hier im Osten der Republik sind immer noch ein ganz besonderes Völkchen in gewisser Hinsicht, auch vielleicht, was unsere Aufnahmebereitschaft, Dünnhäutigkeit oder das dicke Fell in solchen Krisensituationen hat. Unterstelle ich Ihnen da was nicht stimmt oder ist das so?
Nein, ich glaube, da ist schon etwas dran, wenn man sagt, dass die Ostdeutschen und vielleicht sollten wir gleich hinzufügen, die durchschnittlichen Ostdeutschen, denn die unterscheiden sich ja auch als Gruppe insgesamt beträchtlich, wie auch die Westdeutschen und die Menschen anderer Weltgegenden und Nationen. Aber richtig ist wohl, dass vor dem Hintergrund der Ereignisse 1989-90, der deutschen Vereinigung, der tiefgreifenden Transformationen, die wir insbesondere in den 1990er Jahren erlebt haben, Ostdeutsche, die das jedenfalls bewusst bereits erfahren haben, versucht haben zu verarbeiten, dass die auf solche Einbrüche, Zerrissenheiten und besonderen Herausforderungen nochmal anders blicken, als das jemand tun kann, der in den letzten 40, 50 Jahren in der Bundesrepublik, sagen wir mal, in Ingolstadt oder in München groß geworden ist. Also ich grenze das deswegen auch bewusst ein, weil wir nicht vergessen sollten, wenn ich an die Werftkrise zum Beispiel denke, ja, in Norddeutschland oder auch an das Hüttensterben und die Krise der Montanindustrie im Westen der Republik, dass natürlich die alte Bundesrepublik nicht von Krisen verschont wurde, also offensichtlich nicht, sondern auch ihre Brüche erlebt hat und Herausforderungen. Aber nochmal, wenn wir in die letzten 30, 40 Jahre blicken, ist die ostdeutsche Gesellschaft und sind die ostdeutschen Menschen schon nochmal in besonderer Weise davon betroffen worden.
Ja, und geht das dann eher in die Richtung, dass man sagt, Krisenaversion oder eher eine gewisse Gelassenheit? Was überwiegt dann, auch wenn wir dann natürlich jetzt wieder schon in den Pauschalisierungen sind und sagen so, niemand ist gleich, aber ich habe eben gerade so ein bisschen so einen typischen Kölner im Ohr, der dann sagt, es ist nochmal gut gegangen, ne? Ist das unsere Mentalität eher oder ist die Mehrzahl derer, die so einen harten Einschnitt erlebt haben, deswegen besonders vorsichtig?
Naja, da sind wir wieder bei dem Thema der Differenzierungsfähigkeit und auch der Differenzierungsnotwendigkeit. Es kommt eben auch sehr darauf an, wie man durch diese Krisen bisher hindurchgegangen ist oder hindurchgegangen wurde. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt diejenigen, die, wenn wir mal bei 1989, 90 einen Moment bleiben, die das als eine große Befreiung erlebt haben und als eine Stärkung ihres Subjektseins, ihrer Gestaltungsfähigkeit, auch des eigenen Lebens. Und die werden, wenn sie positive Erfahrungen gemacht haben, natürlich auch in den Jahren und Jahrzehnten danach anders auf solche Situationen blicken, als das jemand tun kann, der eine Arbeitslosigkeit erlebt hat, der Abwertung erlebt hat, der Westdeutsche als besonders hochnäsig und herablassend vor allem erfahren hat, der blickt auf so etwas anders. Also ich würde da tatsächlich auch ein bisschen vor Verallgemeinerung warnen. Und es ist auch so, dass die Studien, die es dazu gibt, tatsächlich diese zerrissene Mentalität auch abbilden. Also es gibt auf der einen Seite die berühmte Transformationserfahrung und auch ein Transformationswissen, das man jetzt in solchen Krisen einspeisen kann und das so etwas wie ein Vorteil bedeuten mag. Es gibt aber auch die, die geradezu eine Transformationsmüdigkeit haben und die auch mit großer Sorge auf neue Krisen blicken.
Wunderbar, dann haben wir auf jeden Fall diesen Disclaimer vorneweg gemacht, weil wir werden ja noch eine Weile diskutieren, dass man immer sagt, es trifft natürlich nie jemanden und immer wird jemand wahrscheinlich gerade im Radiosessel sitzen und sagen, bei mir war das ganz anders oder bei mir trifft die oder die Aussage zu. Dann frage ich mal den Professor Dirk Brockmann, warum ich vorhin so komisch gesagt habe, er hat einen ganz anderen Blick auf Krisen, weil Sie sind jetzt nicht der Soziologe, sondern wo ist Ihr Fokus, wo haben Sie gemerkt, huch, Krisen gibt es ja nicht nur bei uns?
Ja, also das stimmt, ich bin kein Soziologe. Ich würde sagen, ich bin ursprünglich mal Physiker gewesen, aber auch das stimmt eigentlich nicht mehr, weil ich in der biologischen Fakultät bin und ich war auch schon in der Mathematik und jetzt halt an der TU Dresden bauen wir das Center Synergy of Systems auf und tatsächlich würde man heutzutage vielleicht sozusagen diese Community, zu der ich gehöre, als Komplexitätswissenschaftler bezeichnen. Das ist allerdings auch so ein Begriff, der sehr abstrakt ist und niemand kann sich was drunter vorstellen.
Genau, es macht einem Angst, wenn man zuhört.
Genau, also aber was das Thema Krisen angeht, beschäftigen wir uns tatsächlich mit diversen Krisen, die man so jetzt so in den Medien sieht, also beispielsweise der Klimakatastrophe oder dem Biodiversitätsverlust oder Polarisierung, politische Polarisierung auf sozialen Medien oder der Ausbreitung von Pandemien. Das sind ja zunächst völlig unterschiedliche Krisen und die finden überall woanders statt. Also wenn ich das Pandemie mal als Beispiel nehme, ist das ja ein Virus, was sich ausbreitet, aber es ist natürlich auch ein Phänomen, was durch menschliches Verhalten sehr stark bestimmt wird, auch durch politische Entscheidungen, Ökonomie, also ganz viele Faktoren spielen da rein und es Entscheidende bei so einem Phänomen ist, dass es so komplex ist, weil es so viele traditionelle Disziplinen berührt. Und typischerweise ist es so, dass halt Expertinnen und Experten aus diesen Gebieten dann sich treffen und sozusagen ihren Aspekt beleuchten und ihr Fachwissen, also ihre Expertise mit einbringen. Und dann versucht man, das System besser zu verstehen und die Krise besser in den Griff zu bekommen. Aber ein wesentliches Element sozusagen unseres Ansatzes ist, eben zu fragen, obwohl halt diese Systeme so unterschiedlich ist, gibt es manchmal quasi universelle Gesetzmäßigkeiten, die sozusagen durch die Komplexität verdeckt werden, die aber zu erkennen ein großartiges Ziel ist, weil sie dann etwas Verbindendes haben. Also ich will mal so ein Beispiel nehmen, da ist man sozusagen quasi senkrecht auf der oder so antiparallel zu der Differenzierungsmethode, dass man sozusagen sich konzentriert auf die Unterschiede der verschiedenen Phänomene. Das ist auch sehr wichtig, weil ja diese Unterschiede, aus denen kann man viel lernen. Aber wenn man sozusagen Gemeinsamkeiten erkennt, und auch nachweisen kann, dass diese Gemeinsamkeiten da sind, dann schafft das immer eine Verbindung zwischen Dingen, die sozusagen oberflächlich völlig unverwandt scheinen. Also sagen wir mal die Ausbreitung von Fake News auf sozialen Medien und die Ausbreitung von einem Virus auf einem menschlichen Kontaktnetzwerk oder so. Völlig unterschiedliche Dinge. Dennoch gibt es da so grundlegende Mechanismen, die bestimmen oder sehr stark jedenfalls bestimmen, wie das dann passiert. Und darauf konzentrieren wir uns, weil wir glauben, dass diese Verbindung zwischen so unterschiedlichen Dingen auf einer fundamentalen Ebene auch was Verbindliches haben. Das heißt, wenn man das eine versteht, hat man dadurch auch Teile des anderen verstanden. Ich will nochmal ein Beispiel.
Ja, ganz kurz
ein Beispiel
noch dazu holen möchte.
Genau. Wenn wir, sagen wir mal, Stabilität von Ökosystemen angucken, ne? Also marine Ökosysteme, Korallenriffe sind die diversesten Ökosysteme im Meer und der Regenwald. Ne? Völlig unterschiedliche Systeme und dennoch sind die Organisationsprinzipien in beiden Systemen sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn man die Stabilität des einen verstanden hat, hat man was über das andere gelernt.
Und ich hatte sie jetzt schon so verstanden, dass man sagen kann, der Urknall, das Coronavirus und TikTok sind irgendwie auch vergleichbar, indem man da einmal so eine Art Nähnadel durchschießt, hat man Anknüpfungspunkte.
Ja, also da gibt es tatsächlich Ähnlichkeiten.
Sehen Sie, wäre ein Thema für eine Doktorarbeit.
Okay, genau.
Dann frage ich Frau Dr. Goldfuß, wie sie zu Krisen steht. Ich sage jetzt mal, warum ich Sie eingeladen habe, nämlich deshalb, weil wir ziemlich genau vor vier Jahren auch hier saßen, als wir plötzlich diese Krise, die eben Krieg heißt, hatten und dann gesagt haben, Moment, welche Beziehung hat denn Leipzig zu diesem, was da in der Ukraine passiert? Und ja, da gibt es eben diese Abteilung, das Referat für internationale Zusammenarbeit, wo eben eine ganz enge Beziehung zum Beispiel zur Partnerstadt Kiew ist. Und die ja auch bis heute wahrscheinlich nicht ganz ohne krisenbehaftet zu sein weitergegangen ist, nehme ich an.
Ja, ich erinnere mich sehr gut, als wir vor vier Jahren hier im dunklen Studio saßen und es war vor allen Dingen auch dunkel in mir, denn wir erhielten verzweifelte Anrufe und völlig ratlose Menschen umgaben uns und kurz darauf begann dann auch bereits, dass viele Menschen nach Leipzig kamen als Geflüchtete und auch uns als Stadtverwaltung vor eine ganz große Herausforderung gestellt hat. Wir sind seit 1961 Partnerstadt von Kiew und das heißt, dass der Wandel und die Veränderung nicht nur diese Partnerschaft besonders kennzeichnet, aber mit einer solchen Katastrophe hat natürlich keiner gerechnet. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer, wenn sie an internationale Arbeit auf einer kommunalen Ebene, wenn sie daran denken, werden sie an Städtepartnerschaften und sehr schöne Dinge, an Feste, an Feuerwehraustausche, an Kulturveranstaltungen, Sportveranstaltungen denken. Das ist alles richtig und vieles von dem findet auch heute noch statt, aber tatsächlich in einer Welt in so großen Umbruchszeiten, wie wir sie aktuell haben, das geht natürlich auch an einer Kommune nicht vorbei. Und das beginnt eben damit, dass sozusagen morgens, wenn man reinkommt, die ersten Menschen bereits das ein oder andere in der Zeitung gelesen haben. Ob das eine neue Idee von Donald Trump ist oder eine Drohung von China gegenüber Taiwan, ob es sich um unsere israelische Partnerstadt Herzliya handelt, wo vielleicht gerade Leute festsitzen. Das sind Themen, die mittlerweile bei uns Alltag geworden sind. Und dieses hier eine Antwort zu haben für Bürgerinnen und Bürger und auch selbst damit umzugehen, das ist jetzt Alltagsgeschäft geworden.
Und die Menschen um Sie rum, die werden auch ein bisschen krisenmüde. Wir hatten ja vorhin dieses Thema, ne? Ist das so, dass man sich da so eine Art Hornhaut anlegt? Nee, wahrscheinlich nicht, sondern wie erleben Sie es, wenn Sie jetzt sagen, die anderen Abteilungen, und die, mit denen Sie immer wieder zu tun haben, auch nicht so grundoptimistisch immer, oder?
Es ist sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es eine gewisse Dünnhäutigkeit, die man feststellen kann. manchmal an manchen Tagen auch bis hin zu einer Verzweiflung, weil man merkt, dass die eigenen Möglichkeiten auch sehr beschränkt sind angesichts dieser großen Krisen überall. Aber mit Blick auf den Austausch, den direkten Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, den Menschen aus Kiew und auch den Geflüchteten, die hier sind, wird man dann doch immer sehr demütig und bescheiden und denkt, dass das, was man jetzt bei uns erlebt und wie wir darauf reagieren können und sogar dürfen und müssen, das ist doch noch etwas ganz anderes, weil Sie müssen sich vorstellen, auch dieser letzte Kriegswinter, der jetzt fast vorbei ist mit minus 20 Grad bei Großangriffen in den Städten, die Leute sitzen zu Hause und es ist kein Strom da, keine Heizung da. Und wir versuchen andererseits hier alles zu tun, auch mit Mitteln des Bundes gerade, Generatoren, andere Hilfsgüter weiterhin zu besorgen. Auch nach 4 Jahren ist das nicht sinnlos geworden, hier direkt zu helfen. Und das macht einen dann auch wieder stark. Ich glaube, in dieser direkten Hilfe, im Austausch wächst man. Und es ist für mich immer wieder nicht nur erstaunlich, sondern es macht etwas mit mir zu sehen, wie auch unsere Partner in der Ukraine gewachsen sind in dieser Krise, welche Zuversicht sie mittlerweile haben, welche Stärke, welche Widerstandskraft sie haben und dass das auch wahrscheinlich das Geheimnis ist, dass dieses Land dieser Großinvasion standhält und weiterhin auch trotz einer gewissen Müdigkeit, die es dort auch gibt und über die wir auch miteinander sprechen, nicht aufgeben wollen und glauben, dass sie weiterhin auch für uns mit diesen Kampf führen.
Ja, was Sie gerade angesprochen haben, dieses ins Handeln kommen, etwas tun. Ich frage mal den Sozialwissenschaftler, den Soziologen in der Runde, Professor Kollmorgen, ist das so eine Möglichkeit, sich in krisenhaften Situationen so ein bisschen wieder zu fangen, wenn man merkt, man kann in irgendeiner Art und Weise was tun?
Ich würde gerne zunächst nochmal damit anfangen, dass ich mal so ein Fragezeichen machen würde, ob das eigentlich so ganz richtig ist. Also ich weiß gar nicht, was Herr Brockmann dazu sagt, dass man jetzt in diesem Fall eigentlich von einer Krise, also Krisen können zu Kriegen führen. Kriege können auch zu Krisen führen, aber ist jeder Krieg von vornherein eine Krise? Kommt ein bisschen darauf an, wie man jetzt Krise definiert.
Ja.
Also ich finde es aber eigentlich ganz spannend, nochmal eine Sekunde darüber nachzudenken, ob das eigentlich ein glücklicher Begriff ist für das, was wir jetzt in der Ukraine erleben. Mhm. Also mit Sicherheit gibt es da auch krisenhafte Erscheinungen, die auch mit den Instabilitäten des politischen, wirtschaftlich-sozialen Systems zusammenhängen, also Stichwort Korruption und. Also ich will es jetzt gar nicht vertiefen.
Yeah.
Ich will nur sagen, ich finde das durchaus fragwürdig, ob wir das eigentlich so bezeichnen wollen. Und das ist der Übergang vielleicht auch ein bisschen zu Ihrer Frage, weil diese Situation, wo eigentlich das eigene Land, die eigene Identität, die eigene Lebensweise von einem äußeren Aggressor in Frage gestellt wird, wirklich etwas anderes ist, als wenn das eigene System aufgrund einer Funktionsstörung, die kann auch exogen, also von außen mitbedingt sein, das ist ja oft so, aber wo diese Systemfunktionalitäten so in Frage gestellt werden, also eine klassische Definition von Krise, ja, eine starke eskalierende Funktionsstörung, die dazu führt, dass das System sich neu definieren, neu organisieren muss, das ist tatsächlich nochmal eine andere Situation. Also meine These wäre, dass wir in der Ukraine auch deswegen so eine sehr starke Unterstützung finden, weil man sich auf die eigene Kraft, das eigene Herkommen, die eigene Identität, Frau Goldfuß hat es ja gerade beschrieben, ich will es gar nicht wiederholen, so offensiv beziehen kann, da man von außen angegriffen wird. Ne? Und das ist was anderes, als wenn man jetzt eine Wirtschaftskrise hat oder eine Krise der Demokratie im eigenen Land.
Genau. Gut, dass Sie das nochmal ansprechen, dass wir es ein bisschen auseinander dividieren. Der Anlass war, ne, dass wir jetzt diesen vierten Wiederkehr dieses Einmarschs sehen. Aber wir wollen jetzt nicht so sehr Krisen und Kriege gegeneinander abheben, sondern eben, was dann auch in der Folge ja passiert ist. Ne? Also Frau Goldfuß beschrieb es ja auch. Plötzlich war eine Stadtverwaltung in einem krisenhaften Alarmzustand, weil sie plötzlich helfen wollte, helfen musste. Dann kamen die Menschen, die bei uns Hilfe suchten. Das musste organisiert werden. Dann kommt in der eigenen Bevölkerung dann auch nicht nur immer Freude auf. Das haben wir auch alles natürlich über die Jahre bebildert. Und dann geht es ja weiter. Jetzt wird dort gefroren, weil eben die Infrastruktur zerstört ist. Bei uns war die Angst vor Frieren auch in einem Jahr ganz stark, weil man jetzt die Lieferung Versicherung nicht mehr hatte. Also diese ganzen Dinge, die sozusagen das Leben schwerer machen. Und deswegen war dieser Anlass, an diesem Tag heute drüber zu sprechen. Aber wir wollen es tatsächlich weiterfassen, was alles bringt, so ein System, in dem man sich eigentlich auch eingerichtet hat, so ein bisschen aus dem Tritt. Ich weiß nicht, ob Professor Brockmann jetzt dazu was sagen will. Ansonsten würde ich nämlich ganz gerne einen Schwenk machen, aber Widerspruch nehme ich auch an, dass ich mal unser Meinungsbarometer ins Spiel bringe, weil wir haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer gefragt. Ist das okay, wenn ich das erstmal?
Klar.
Na gut. Dann ist es ja so, wir haben es eben schon angesprochen, es gibt viele Konfliktherde, es gibt Dinge, die eben dann so als Folge in Mitteldeutschland Menschen Angst machen. Und das aktuelle MDR-Fragt-Stimmungsbild hat da eben das auch gezeigt. Es kann sich ja bei MDR Fragt jeder beteiligen. Mindestens 16 muss man sein im Sendegebiet wohnen. Auf mdrfragt.de im Internet kann man das tun. Und diesmal ging es eben um die Weltlage und den persönlichen Blick darauf. Das war zum einen eben dieser vierte Jahrestag des andauernden Krieges in der Ukraine, aber auch die Münchner Sicherheitskonferenz, die gerade stattfand. Und ich habe mit Pierre Gemlich von der MDR Fragt Redaktion gesprochen und wollte von ihm wissen, wie denn so die Grundstimmung in der Community ist. Eher pessimistisch vermutlich oder vielleicht auch ein bisschen optimistisch? Also wie wird das bewertet?
Ja, wir hatten ja auch so ein bisschen das Gefühl, wie wir alle, dieses 2026 ist wirklich erst 2 Monate alt. So viel ist da schon passiert. USA, Venezuela, die Drohung, Grönland zu annektieren von der USA. Das wollten wir bei den Leuten abfragen. Was ist ihr Sicherheitsgefühl? Und wir wollten auch wissen, wo sehen die da so ein bisschen die Rolle von Europa? Muss sich Europa da unabhängiger machen? Schauen wir gleich mal auf die Ergebnisse ein bisschen. Und du hast gefragt, Optimismus, Pessimismus. Da ist auch ganz klar der Pessimismus vorherrschend. Sehr viele Menschen hier in Sachsen, 9 von 10 Befragten, also die sind besorgt über die Weltlage. Und wenn wir da so ein bisschen nochmal in die Linien der Kommentare reinschauen, der ist so bei vielen die Furcht, dass es eben noch weitere gewaltsame Konflikte auf der Welt geben wird in diesem oder im nächsten Jahr. Knapp 2 von 3 Befragten, die haben dann auch Sorge um die Sicherheit von Deutschland.
Du hast gerade die Kommentare angesprochen. Das ist ja, glaube ich, ein Fund von MDR Fragt, dass man eben nicht nur die Zahlen hat, sondern dass man eben auch seine Meinung unterstreichen kann, indem man da mal so 2, 3 Sätze in die Kommentarspalten schreibt. Sind da Dinge euch aufgefallen, wo ihr sagt, ja, da sind überraschende oder vielleicht auch Dinge, von denen man sagt, ja, ich habe schon das Gefühl, das ist eine vorherrschende Meinung?
Gerade bei dem Thema waren es eben nicht nur die 2, 3 Sätze, da kamen dann auch mal 5 oder mehr Sätze in den Kommentarspalten. Wir freuen uns da jedes Mal drüber, weil es eben auch genauer beschreibt, warum die Leute sich so fühlen. Franziska aus Leipzig zum Beispiel ist 21 und sie schreibt, ich habe Angst, dass wir geradewegs auf den 3. Weltkrieg zusteuern, denn auch vor dem 1. und 2. da gab es so eine Sehnsucht nach einer neuen Weltordnung und Krieg seitens der Machthabenden. Juliane aus dem Landkreis Bautzen, sie ist 45, sie schreibt, ich mag die Unberechenbarkeit nicht. Die lässt mich alles befürchten. Ich weiß, dass ich nichts tun kann, ohnmächtig. Mit dem einen Wort endet sie. Und Stefan, der kommt aus dem Landkreis Leipzig, 63, er schreibt, ja, ich sorge mich um die Sicherheit Deutschlands. Nicht, weil morgen früh Panzer vor Leipzig stehen, sondern weil wir seit Jahren so tun, als könne man Sicherheit outsourcen. An die USA, an den Markt, an Digitalkonzerne, an gute Absichten und an Sonntagsreden. Wir lernen zu langsam, aus alten Fehlern reagieren, erst wenn es knallt und nennen das dann Zeitenwende, obwohl es oft nur hektisches Nachrüsten von Versäumnissen ist. Und wir hatten in vielen Rückmeldungen in den Kommentaren auch so ein bisschen den Eindruck, A, die Entwicklung der Weltlage hängt aus Sicht der Leute sehr viel mit dem zusammen, was ein Donald Trump oder ein Wladimir Putin jetzt entscheiden. Daneben viele so eine Neuordnung der Welt mit dem Aufstieg von autoritären Regimen war. Und als dritter Punkt, wichtiger Punkt, viele sind auch ein bisschen enttäuscht von den Reaktionen von Deutschland und Europa. Da ist der Eindruck, da wird zu wenig gemacht, da ist zu viel abwarten, aber auch ja zu wenig verhandeln, siehe Ukraine.
Dazu habt ihr, glaube ich, auch gefragt, ob es da Hoffnung gibt, dass dieser Krieg in Kürze dann mal endet. Immerhin, es laufen ja Verhandlungen, aber man kommt nicht richtig voran. Was sagt da die Community?
Das geht in diesem Jahr nicht zu Ende. Denkt da wirklich die große Mehrheit, 3/4 der Befragten aus Sachsen. Also auch da wieder Pessimismus, muss man wirklich sagen. Wir haben noch ein bisschen den Vorteil, wir können so einen Langzeitvergleich machen. Da müssen wir so ein bisschen auf alle Befragten schauen aus dem kompletten Sendegebiet vom MDR, aus allen 3 Bundesländern. Und da hat gerade mal aktuell 1 oder 1 von 10 überhaupt die Hoffnung, dass es da ein Kriegsende in diesem Jahr geben kann. Im Februar im letzten Jahr, da waren es immerhin 3 von 10 Befragten, da war die Hoffnung noch ein bisschen größer. Februar vor 2 Jahren, um noch ein bisschen weiter zurückzublicken, da war es auch wieder nur 1 oder 1 von 10. Das schwankt ganz stark, je nachdem, was da auch gerade verhandelt wird. Wir schauen noch mal ganz kurz auf Sachsen. Wir hatten auch 2 wichtige Dinge mit abgefragt. Befürchten denn die Befragten, ob in Russland unter Putin weitere Länder angreift? Das sieht etwas weniger als die Hälfte der Teilnehmer von hier, dass das passieren kann. Und wir haben auch gefragt, wie blicken denn die Menschen hier auf die Waffenunterstützung für die Ukraine? 6 von 10 Befragten aus Sachsen, die finden, diese Waffenunterstützung für die Ukraine, die geht zu weit. Ich habe am Ende nochmal ganz kurz einen Blick darauf, wie unsere Zahlen zustande kommen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Bei MDR Fragte können alle ihre Meinung einbringen. Mit den Zahlen, mit den Kommentaren. Wir treffen da auch keine Auswahl, ziehen auch keine Stichprobe. Deshalb ist MDR Fragt streng genommen nicht repräsentativ. Aber unsere Arbeit, die wird ja immer noch wissenschaftlich begleitet. Und sehr viele Menschen aus Sachsen haben bei dem Thema mitgemacht. Da haben wir auch gemerkt, es brennt so ein bisschen unter den Nägeln. Da waren es fast 12.000 bei dieser Befragung. Und es ist dann auch aussagekräftig für die Stimmung hier im Sendegebiet von MDR Sachsen.
Sagt mein Kollege Pierre Gemich von der MDR-Fragt-Redaktion. Ich frage mal unsere beiden Professoren in der Runde, weil sie als Wissenschaftler ja genau darauf wahrscheinlich hinhören, wenn sie sagen, das ist jetzt repräsentativ oder nicht. Sind solche Meinungsbilder für Sie trotzdem spannend? Ich frage mal vielleicht Herrn Kollmorgen als erstes.
Ja, also ehrlich gesagt, ich tue auch ein bisschen bei MDR Fragt mit.
Also, Sie sind schon über 16.
So ist es. So ist es. Aber ich berate die Kolleginnen auch hier und da und wir tauschen uns darüber aus. Also es gibt so ein kleines Expertengremium, so einen kleinen Beirat, der da mittut. Und eigentlich ist jetzt das Wesentliche gesagt worden. Es ist schon so, dass wenn man die Ergebnisse von MDR fragt, abgleicht mit Repräsentativbefragungen, dann sind die dicht beieinander. Also sie sind nicht repräsentativ in einem statistischen Sinne, in einem umfragetechnischen Sinne, aber sie bilden tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung im Sendegebiet schon ziemlich gut ab und deswegen kann man mit denen auch arbeiten, machen wir auch.
Okay. Herr Brockmann?
Ja, also ich halte davon auch sehr viel. Also ich muss natürlich auch sozusagen, wenn ich wissenschaftlich arbeite, mich immer um solche Sachen kümmern wie gute Stichproben und repräsentative Stichproben etc. Dennoch ist halt immer die Frage, welche Informationen man aus so etwas ziehen möchte. Und wenn man zum Beispiel Umfragen macht, die nicht repräsentativ sind, aber die über die Zeit macht, dann kann man halt schon Trends und Änderungen gut sehen, auch wenn es nicht um genaue Prozentzahlen geht. Aber man kann natürlich sehr viel daraus gewinnen, wie man beispielsweise auch in der Pandemie gesehen hat, wenn man die Inzidenz, da wurde immer lange diskutiert, ist das jetzt genau gemessen, aber in Wirklichkeit hat es interessiert, ob die Zahlen hochgehen, was dann nicht so gut ist, oder ob sie runtergehen. Mhm. Und kommt immer auf die Frage an, die man stellt.
Ja, Frau Goldfuss?
In meinem Umfeld treffe ich natürlich auf viele Menschen, die gerade nicht pessimistisch auf die aktuellen Ereignisse schauen, denn sie beteiligen sich aktiv auf unserer Seite an dem Kampf. Sie gehen mit den Geflüchteten um, sie helfen ihnen hier bei der Integration. Es haben sich völlig neue Gruppen gebildet im Miteinander der Ukrainerinnen hier vor Ort mit unseren eigenen Menschen in der Stadt. Und es gibt viele Überlegungen zu einem Wiederaufbau, der nicht erst an einem Tag X in ferner Zukunft beginnt, sondern der tagtäglich jetzt schon auch läuft in der Ukraine, wenn man eine kulturelle Infrastruktur wiederherstellt, Kindern neue Möglichkeiten der Entfaltung bieten möchte, in der Digitalisierung große Schritte vorangeht. Und in diesem Miteinander lernen, aber auch miteinander etwas tun, erlebe ich sehr viele Menschen, die unglaublich sich als selbstwirksam erleben und die dadurch auch eine große Kraft bekommen und eben sich nicht mitreißen lassen von dem Pessimismus, den wir natürlich auch erleben.
Wie wir gerade gehört haben, ne, man kann nichts tun. Ohnmacht war eine der Hörerstimmen. Ne? Und das ist ja dann sozusagen das Gegenteil.
Genau, man sollte deswegen einfach auch selbst anfangen, was zu tun und nicht immer die und wir, sondern einfach das wirklich Wir, das große Wir in den Blick nehmen. Das macht Kraft.
Gut. Ich habe, was diese Mitmachenden bei MDR Fragt angeht, auch noch ein paar Fragen können, weil man kann dann eben neben dem Kommentar auch sagen, man möchte Kontakt. Und das habe ich getan, zum Beispiel mit einem Lehrer. Er ist Mitte 40 aus dem Erzgebirgskreis. Und er sagt, was ihm vor allen Dingen auffällt, dass wir nämlich so ein bisschen so ein, ja, in unserer Gesellschaft vielleicht auch Defizite entwickeln.
Ich habe aber wirklich das Gefühl, dass so grundsätzliche Werte, die lange galten, so ein bisschen außer Acht geraten sind. Also Menschlichkeit, Solidarität, einfach auch manchmal den Kopf einschalten, bevor man irgendwas macht, das, glaube ich, hat auch irgendwie abgenommen.
Ja, das ist die Beobachtung. Und jetzt wollte ich von ihm wissen, ob er eher optimistisch oder pessimistisch drauf schaut.
Also ich persönlich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns auf ganz dunkle Zeiten zu bewegen und bin meistens gar nicht so optimistisch. Das verkaufe ich aber Schülerinnen und Schülern natürlich nicht so, weil ganz so schlimm ist es ja vielleicht dann doch nicht. Geschichte verläuft ja nun mal immer in Wellen und es geht bergauf und es geht bergab. Und wenn wir uns gerade auf einer kleinen Talfahrt befinden, dann geht es auch irgendwann wieder bergauf.
Ja, er ist unter anderem Geschichtslehrer und wie das so ist, wenn er da die Schülerinnen und Schüler vor sich sitzen sieht, wollte ich noch wissen.
Ich hoffe wirklich, dass die zukünftigen Generationen die Kurve kriegen, weil wir stehen ja vor mannigfaltigen Problemen. Das Thema Klimawandel, da machen wir ja gerade ganz, ganz viele Rückschritte. Und das ist alles, was die zukünftigen Generationen ausbaden müssen. Und ich habe die Befürchtung, dass es irgendwann nur noch mit wirklich radikalen Schritten geht. Und da müssen die mutig sein, die zukünftigen Generationen, und sagen, ey, wir müssen das jetzt anpacken, egal was es kostet.
Sagt ein Mann aus dem Erzgebirge, der selbst Familie hat, mitten im Leben steht und junge Menschen in der Schule vor sich. Eigentlich will er gerne Zuversicht vermitteln, aber es fällt ihm eben schwer. Und Rebecca Haugwitz aus der MDR Dienstags-Direkt-Redaktion müsste jetzt auch bei uns sein. Haben wir denn schon aus den ersten Minuten der Sendung schon ein paar Rückmeldungen am Telefon oder per Mail bekommen?
Markus Falzmann hat sich aus Erfurt gemeldet. Ihn beschäftigt da am meisten gerade die Frage, wie man finanziell so über die Runden kommt. Er schreibt, alles wird immer teurer und man muss jeden Cent wirklich umdrehen und dabei wird die Schere zwischen Arm und Reich einfach immer größer und von sozialer Unterstützung ist leider für ihn nichts mehr zu spüren. Und Gregor Mucher aus Chemnitz hat bei MDR Fragt auch von einer Veränderung berichtet, die er spürt. Das fand ich ganz spannend. Er hat nämlich geschrieben, es hat sich vieles in den letzten vier Jahren geändert. Bis Anfang 2022 hätte ich mich fast als Pazifist bezeichnet. Im April 2022 haben wir aber eine ukrainische Familie aufgenommen, die heute richtig Teil unserer Familie ist. Die Wohnung von ihnen wurde zerbombt, während sie im Keller saßen. Und auch wenn das unrealistisch ist, heute wäre ich bereit, mit einer Waffe in der Hand in die Ukraine zu gehen, wenn ich damit mithelfen könnte, den Krieg zu beenden. Das finde ich eine ganz schön starke Wendung, die sich jetzt in den letzten Jahren da aufgetan hat. Wie sehen Sie das?
Ich weiß nicht, wer sich äußern möchte. Ich fände ja spannend, was Professor Brockmann sagt, als jemand, der sich auch mit Physik und Biologie beschäftigt. Ist das so ein Menschending, dass man sagt, wenn es näher an mich ranrückt, dann kann ich unter Umständen auch mal dem Kopf eine andere Idee geben, weil in meinem Bauchgefühl sich was geändert hat?
Also ich glaube, was sich halt ändert ist, oder was ich beobachte, wenn ich beispielsweise Vorträge halte oder mit Leuten rede über das, was wir wissenschaftlich machen, zum Thema Kooperation beispielsweise und Symbiosen und Netzwerken in der Biologie oder sozialen Netzwerken, dann merkt man sehr stark, wenn Menschen, mit denen man redet, wenn man ihnen sehr starke Bilder zeigt, Beispiele und Erlebnisse, dann kann es sehr gut passieren, dass so irreversible Perspektivwechsel stattfinden. Also wenn man Menschen dabei hilft, die Karikaturen in den Köpfen, die wir alle haben, von einer Realität, in der wir Sachen rausfiltern, ersetzt durch ein Bild, was näher an der Wahrheit dran ist, und zwar auf einem Weg, der dann halt, das Bild darf man dann halt nicht mehr verlieren. Und ich glaube, so ein Erlebnis, dass man eine Familie aufnimmt und dass man dann plötzlich alles ganz anders sieht, funktioniert ja nur dann, wenn man die Welt aus Sicht dieser Leute erkennt. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr wirksamer Weg. Also sozusagen, das ist ja letztendlich ein empathisches Verhalten, wenn man sich in die Perspektive der anderen Person versetzt, und dann kann man halt auch große sozusagen Meinungsänderungen mitmachen oder auch Verhaltensänderungen. Ich glaube, das ist, ich bin kein Profi auf dem Gebiet, aber so stelle ich mir das ungefähr vor.
Ja, ich bin gerade erinnert an Dinge, wo Leute plötzlich Hilfsprojekte jetzt unabhängig von dieser Kriegssituation machen, sondern wo man sagt, man ist in einer Region, wo vielleicht Hilfe zur Selbsthilfe gebraucht wird. Da sind es ja wahrscheinlich auch ähnliche Mechanismen, die da funktionieren. Herr Kollmorgen, was sagen Sie?
Oh, das ist auch schon wieder so eine große Frage. Also das stimmt schon. Das gibt schon sowas wie Erweckungserlebnisse, und man kann auch, also wie die Soziologen sagen würden, habituell so irritiert werden. Also damit ist gemeint, dass die Schemata, die man bisher entwickelt hat, einschließlich der Vorurteile, der Urteilsbildungsmuster, dass die so erschüttert werden, und dazu taugen zum Beispiel Künste, die Kultur, ja, kulturelle, künstlerische Erfahrungen, dass eine so starke Erschütterung ist, dass man anfängt, diesen Habitus umzubilden. Und auf der anderen Seite ist unser Habitus, also sind diese Schemata auch relativ plastisch. Und sie haben ein großes Beharrungsvermögen. Das heißt, sie verkraften Ausschläge und kehren dann wieder zurück. Ja, also es gibt auch eine große Trägheit in diesen Anpassungen. Also man kann für einen Moment emphatisch sein, sich zuwenden, starke Solidarität leisten und zieht sich dann vielleicht in einem Monat wieder in ein Schneckenhaus zurück, ja, weil die alten Trägheiten, die alten Verhaltensmuster zurückkehren und man hält, das geht uns ja allen so als Menschen, das nicht aus, ständig eben sich in einer Krisensituation, in einer Herausforderungssituation zu befinden. Der Alltag kehrt, ob wir wollen oder nicht, zurück. Und ich würde ganz generell sagen, dass wir, glaube ich, aufpassen müssen. Ich fand das sehr schön, was Sie jetzt an Meinungen nochmal zu Gehör gebracht haben, weil das ja genau diese Zerrissenheiten, in denen wir uns heute bewegen, ziemlich gut auf in den Punkt bringt. Also auf der einen Seite diese Beobachtung, dass die Bettdecke immer kürzer wird, dass wir so eine Einschnürung von Solidarität erleben und von Sozialstaatlichkeit. Das wird jedenfalls sehr intensiv diskutiert. Und auf der anderen Seite diese Äußerungen von Mitleid, von Solidarität, von Mittun und Mitgestalten wollen, also auch in der Solidarität, nicht zuletzt mit der Ukraine. Und ich glaube, dass das unsere jetzige Situation, die ja tatsächlich sehr wohl eine krisenhafte ist, ja, also wir sind mit multiplen Krisen in unserer Gesellschaft ganz sicher konfrontiert und viele Punkte sind ja schon genannt worden, dass Menschen genau dann so eine Art flimmerndes Verhalten entwickeln, ja, also auf der einen Seite sich ganz emphatisch zeigen und engagieren und dann vielleicht 2 Wochen später wieder so zurücksacken in einen Pessimismus. Und das eigentlich Spannende ist, ob wir als Gesellschaft das gut organisieren können, jedenfalls eine Mehrheit mitzunehmen und sie als Subjekte, als Gestaltende dieser Herausforderungen zu aktivieren und damit irgendwie so etwas wie Fortschritte zu erzielen.
Und wenn wir über die 4 Jahre, die der Ukraine-Krieg heute genau nun schon geht, reden, dann reden wir ja nicht nur über das Kriegsgeschehen selber, sondern über viele Krisen, die damit zusammenhängen. Und es ist immer gut, wenn man nicht nur darüber spricht, sondern auch mit. Und wir haben einen Kollegen, Tim Bose, er ist Leipziger, er ist Politikwissenschaftler und war bereits von 2014 bis zum Kriegsbeginn 2022 in Projekten zur Unterstützung lokaler zivilgesellschaftlicher Initiativen in der Ostukraine und auch danach arbeitet er weiterhin für verschiedene Organisationen dort. Aktuell ist er für den Verein Kurve Wustro in Kiew. Eigentlich wollte er gemeinsam mit einer ukrainischen Kollegin heute jetzt hier zu uns ins Studio kommen. Beide sind auch gerade auf Deutschlandbesuch bei Partnerorganisationen. Allerdings sind sie momentan in der Hauptstadt in Berlin und konnten deswegen den Abstecher nach Leipzig jetzt nicht mehr hinbekommen zeitlich. Deshalb habe ich Tim Bose gebeten, mir mal so ein paar Fragen per Sprachnachricht zu beantworten. Zum Beispiel, was ihn antreibt, sich in Kiew zu engagieren. Er sieht da zum Beispiel auch seine Ostsozialisation als ein Grund dafür, also dass er aus dem Osten stammt, einfach gesagt.
Ich beschäftige mich seit meinem Abitur mit Mittel- und Osteuropa. Wenn man aus den östlichen Bundesländern stammt, hat man fast automatisch einen Bezug zu dieser Region. Man versteht sich selbst und seine Erfahrungen besser im Gespräch mit den Nachbarn aus Polen, mit Ukrainern, mit Bekannten aus den baltischen Staaten.
Tim Bose arbeitet ja in der Ukraine logischerweise mit Einheimischen zusammen. Deren Aufgabe hat mich interessiert. Also worum geht's da?
Meine ukrainischen Kolleginnen und Kollegen in Kiew unterstützen Führungskräfte aus Lokalverwaltung und Zivilgesellschaft in den frontnahen Gebieten. Sie helfen, Arbeitsprozesse vor Ort besser zu organisieren. Im vergangenen Jahr lag ihr Schwerpunkt darauf, lokalen Partnern bei der Zukunftsplanung zu helfen. Um unter Extrembedingungen innovativ und vorausschauend zu arbeiten, muss man sehr genau wissen, warum und für wen man sich engagiert.
Ja, und auch warum es wichtig ist, da gerade Führungskräfte zu schulen, hat er mir gesagt.
Die Arbeit der lokalen ukrainischen Führungskräfte ist deshalb so wichtig, weil es dabei unter anderem um die Verteilung von humanitärer Hilfe und die Unterstützung von Binnenvertriebenen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche geht. Außerdem ist die Schaffung von Angeboten von Jugendlichen von enormer Bedeutung, weil man junge Menschen mit der Kriegserfahrung nicht allein lassen darf.
Ja, und wir sprechen ja über den Umgang mit Krisen auch so ganz allgemein. Und da ist der Begriff Resilienz nicht weit in einem von Krieg erschütterten Land, ist das sicherlich nicht leicht zu erreichen.
In der Ukraine kann man sehen, wie Menschen unter extremsten Bedingungen Mitgefühl, Freundlichkeit und Humor bewahren und unter großen Opfern das verteidigen, was wir hierzulande als selbstverständlich betrachten. Das erlebt man auch bei den russischen Angriffen auf die Strom- und Wärmeversorgung in Kiew, wo die Bewohner in den Häusern aufeinander achten und gleichzeitig die Stadtwerke alles Erdenkliche tun, damit die Kommune nicht kollabiert.
Ja, und auch über die Chancen, die Krisen mit sich bringen, spricht man ja immer gerne. Das beobachtet Tim Bose übrigens in der Ukraine auch.
Krisensituationen lösen auch Innovationsprozesse aus. Und das kann ich in meinem Arbeitsumfeld in Kiew beobachten. Das betrifft zum Beispiel Digitalisierung, das betrifft den Umgang mit Desinformationen, auch Methoden der informellen Bildung, die Frage von Beteiligung in Kommunen.
Ja, und als Letztes wollte ich noch wissen, ob wir in Sachsen eigentlich was von den Menschen in der Ukraine lernen können.
Sachsen kann sehr viel von der Ukraine lernen. An erster Stelle, wie mir scheint, Optimismus und Mut, auch in schwierigen Situationen konstruktive Entscheidungen zu treffen. Auch in Sachsen gibt es anhand der vielfältigen Krisen oft ein unterschwelliges Gefühl der Hilflosigkeit. Und das verschwindet, wenn man sich zusammenschließt. Und es ist auch so, dass viele Gefahren ihren Schrecken verlieren, wenn man ihnen ins Auge schaut.
Ja, soweit Tim Bose, der Leipziger, der für eine Organisation in Kiew arbeitet. Und ich habe zumindest sehen können, weil wir im gleichen Raum sind, dass Frau Dr. Goldfuß da viele Sachen bestätigt. Sie haben ein paar Dinge auch angesprochen. Also gerade dieses, wir müssen eben uns dann was überlegen. Wenn wir in einer Situation sind, in der wir in irgendeiner Art und Weise ein Problem lösen müssen, dann kommen unter Umständen eben auch Innovationen raus. Das hatten Sie schon gesagt. Aber Sie haben wahrscheinlich auch bei ganz vielen anderen Momenten eben zustimmen können.
Auf jeden Fall ist zum einen finde ich sehr schön und ich kenne den Tim Bose und seine Organisation natürlich auch schon sehr lange, denn es ist sehr wichtig, dass auch unsere Partner in der Ukraine geschult werden, die Themen Demokratie, die faire Verteilung zum Beispiel der Ressourcen, die wir ihnen zukommen lassen, die Bildung und Jugendversorgung, das sind alles Themen, die wir miteinander ja auch nach unseren Standards, nach europäischen Standards betreiben wollen. Wir bekommen hier viel Geld und haben sehr viel Hilfslieferungen in großer Millionenhöhe meistens aus Bundesmitteln hingeschafft. Und durch dieses Vertrauen, was wir mit den Partnern haben, konnten wir dann auch tatsächlich sicherstellen, dass es dort ankommt, die Hilfe, wo wir das auch alle wünschen. Und wir sehen dann auch die Effekte. Aber was ich sagen wollte, ist auch nochmal, es sind ja nicht nur die 4 Jahre. Das ist grausam und schlimm genug. Aber Tim ist seit 2014 dort. Wir kennen noch den Euromaidan, der große Aufbruch in Kiew, aber gleichzeitig dann der Einmarsch in der Krim und der grausame Krieg in der Ostukraine. Ich war in diesen 12 Jahren oft in der Ukraine und das Thema der Binnenflüchtlinge, der Kampf der Menschen, der Verlust der Angehörigen, Soldaten, das sinnlose Sterben, das ist nicht nur in den letzten 4 Jahren Alltag, schlimmer Alltag in der Ukraine, sondern schon seit 12 Jahren. Und trotzdem haben die Menschen die Hoffnung nicht verloren. Und es gibt immer wieder Geschichten, gerade gestern im Rahmen des Friedensgebetes wurde auch wieder einiges davon erzählt, nicht nur wie auch Traumabewältigung funktioniert, aber wie viele freiwillige Volunteers sich zusammenschließen und Menschen helfen direkt nach den Angriffen, auch im Alltag, um diese schlimme Situation zu bewältigen und eben nicht den Mut zu verlieren, weil ich glaube, dieser Pessimismus oder die Angst kommt auch dann immer wieder daher, wenn man sich allein fühlt, wenn man denkt, man schafft es nicht, aber in diesem Miteinander, in der Gemeinschaft, die so stark gewachsen ist in der Ukraine über die letzten Jahre und jetzt schon über ein Jahrzehnt, kann ich immer nur sagen, das ist etwas, wo wir uns eine echte Scheibe davon abschneiden müssen und was uns auch immer wieder motiviert, diesen Austausch, diese Verständigung, aber auch die Hilfe weiter zu leisten, auch wenn wir wissen, dass unsere eigenen Mittel auch immer knapper werden. Und ich erinnere an einen Hörer, der vorhin sagte, er weiß gar nicht mehr, wie er sein eigenes Leben bewältigen muss. Ja, auch das müssen wir im Blick behalten, wenn wir helfen, wenn wir zusammen. Es kann nicht sein, dass man das eine gegen das andere ausspielt. Und man muss hier schon sehr bewusst auch mit den Partnern vor Ort schauen, wo ist die Hilfe und wo ist die Unterstützung am richtigen Ort?
Ja, und gerade das Thema, da die Jugend mit einzubeziehen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Wir fragen ja auch immer im Vorfeld der Sendung, wie schauen Sie aufs Thema? Gibt es so einen Satz, mit dem Sie ganz gerne verbunden sein wollen und sagen, das ist so meine Meinung? Und da ist der ja bei Ihnen unter anderem dieses, wir können eben von den Partnerinnen und Partnern dort diese Widerstandskraft sehen und daraus auch was nutzen, auf der anderen Seite nicht nachlassen. Und bei Professor Dr. Kollmorgen ist es, Krisen lassen sich nicht beherrschen, wir können sie aber produktiv nutzen. Da war jetzt auch ein bisschen was schon dabei, ne? Also ist das sowas, wo Sie vielleicht auch sagen, ja, so eine Generationengeschichte, jüngere Leute schauen da vielleicht nochmal ganz anders hin als jemand, der schon sein Leben eine ganze Weile gelebt hat und jetzt merkt, dass bei ihm vielleicht irgendwas wegbricht, wie in dieser einen Hörerstimme, dass man da eben auch wirklich unterschiedliche Blickwinkel hat?
Ja, das ist jetzt ja auch keine ganz überraschende Erkenntnis, dass junge Menschen noch ein wenig befreiter ihr eigenes Leben beginnen zu leben und zu entwerfen und dass man auch gegenüber solchen Herausforderungen nicht in erster Linie das Schwierige, Problematische, Zweifelhafte sieht, sondern eher die Chance. Das ist ja das Wunderbare an Menschen und überhaupt an jedem Leben, dass es sich immer wieder erneuert durch die neuen Generationen. Also insofern, das finde ich jetzt nicht verwunderlich, genauso wenig, wie es mich überrascht, dass ältere Menschen und gerade Ostdeutsche, ich sprach es ja vorhin schon an, doch auch mit einer gehörigen Skepsis auf diese Prozesse einerseits schauen und generell, und Ostdeutsche leiden da tatsächlich auch ein bisschen drunter, das Gefühl haben, dass sie bei jeder Krise, die in der Bundesrepublik ausbricht, dass die Ostdeutschen die Ersten sind, die bluten müssen. Also das ist jetzt eine böse Zuspitzung, aber ich will sie trotzdem mal auch durchaus provozierend formulieren, weil nach 1990 diese wahrgenommene Enteignung, die stattgefunden hat und auch die Abwertung der Ostdeutschen und dieses sich durchbeißen und durchkämpfen müssen, ich erinnere an die Hartz-IV-Gesetze und, die sind eben wahrgenommen worden als eine äußere Bedrohung, als eine Krise, die von außen nach Ostdeutschland gespielt wird. Und ich glaube, das erklärt auch ein bisschen, warum auch in der Befragung, über die wir vorhin sprachen, also bei MDR fragt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 2/3 eigentlich nicht der Meinung sind, dass man die Hilfe für die Ukraine ausweiten sollte, auch im Jahr 2026, sondern sich eher dagegen ausgesprochen haben. Und das zahlt genau auf das ein, was wir gerade gehört haben, weil es eben vielen Menschen jetzt auch in der Bundesrepublik doch schwer fällt, mit vollen Händen Solidarität, jedenfalls in diesem klassischen Sinne, dass das über Steuern beglichen wird, also das unproblematisch zu leisten. Umso wichtiger ist es, vielleicht dieser Halbsatz noch, dass wir die Menschen versuchen, mit in die realen solidarischen Aktionen hineinzuziehen. Frau Goldfuß hat das ja ausdrücklich gesagt, weil sich die Meinung tatsächlich ändert, wenn man nicht nur über das Medium Geld sich beteiligt, sondern wenn man sich mit den Menschen beteiligt und natürlich können nicht alle vor Ort sein, aber sich mit anderen zusammentut und auch etwas zurückerhält, also von Ukrainerinnen und Ukrainern, unter anderem in Leipzig oder überhaupt in Sachsen. Ich glaube, dass das wichtig ist.
Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Professor Brockmann als der mit dem systemischen Ansatz da jetzt auch so ein paar Punkte hat, wo er sagt, ja, genau, das sehen wir auch zum Beispiel in anderen Gesellschaften, jetzt meine ich gar nicht Menschen, sondern eben vielleicht auch in anderen Populationen, dass bestimmte krisenhafte Situationen dazu führen, dass man andere Wege geht, dass man Anpassungsszenarien macht. Ihr Buch, ja aktuell, das heißt ja auch, dass Survival of the Nettest, also nicht the fittest, was man immer sonst sagt, dass dieser Kampf nur ist, sondern dass man eben dieses Miteinander, vielleicht ist das ja auch ein Ansatz, der hier ganz gut dazu passt.
Ja, ich musste die ganze Zeit eben schmunzeln, weil ich natürlich bin ja kein Sozialwissenschaftler und höre halt diese Beschreibung und auch in den Aussagen von Tim Bose, dass halt, also welche Elemente haben Krisen auch, also sozusagen als Innovationsmotor. Und ich kenne mich halt aus mit den Systemen aus der Biologie, aus der Evolution. Und da ist das tatsächlich so, dass zwei Aspekte ganz wichtig sind. Ein Aspekt ist, dass die stabilsten, resilientesten Systeme, die es so in der Biosphäre gibt, sind oftmals hochdivers und extrem vernetzt. Also nicht besonders hierarchisch strukturiert, sondern mit extrem dichten Wechselwirkungsnetzwerken, die auch sehr stark kooperativ sind.
Haben Sie Beispiele?
Ja, ich hatte eingangs ja schon gesagt, Korallenriffe sind solche Systeme. Interessanterweise bestehen die fast nur aus Tieren und Mikroorganismen. Und witzigerweise ist es auch hochdivers, was zum Beispiel das Geschlecht angeht. Da gibt es ganz viele Tiere, ungefähr 30%, die ihr Geschlecht wechseln können. Was wir sonst ja nicht so erleben bei komplexen Tieren. Jedenfalls sind diese Systeme sehr, sehr stark vernetzt. Und das Interessante, und das ist auch schon Darwin aufgefallen und war sozusagen eine Herausforderung für seine Theorie Survival of the Fittest, dass diese Systeme in extrem ressourcenarmen Gewässern beispielsweise existieren. Das gleiche gilt für den Regenwald, der auf einem extrem ressourcenarmen Nährboden wächst. Und das hat ihn schon damals durcheinander gebracht, weil es eigentlich bedeuten müsste, dass wenn die Ressourcen sehr knapp werden, dass halt nur die Besten überleben. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und das wusste der schon und hat ihn sozusagen vor ein Rätsel gestellt. Und also das weiß man heute, dass Systeme besonders resilient sind, wenn sie stark vernetzt sind und durch sehr starke kooperative Verbindungen getragen werden. Das Zweite, und das ist halt, bringt mich zu dem Thema Krisen, ist, dass es natürlich auch während der Evolution der letzten 4 Milliarden Jahre immer mal Krisen gegeben hat, wo solche Systeme kompromittiert worden sind. Und typischerweise hat das zu ganz starken Innovationen geführt. Also als zum Beispiel die Organismen gelernt haben, Sauerstoff herzustellen durch Photosynthese, hat das zu dem größten Massensterben der Weltgeschichte geführt, weil Sauerstoff giftig war für die meisten Organismen zu der Zeit. Und dann haben sich aber natürlich sauerstoffveratmende Organismen gebildet und das war sozusagen der Grundstein für komplexes Leben. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele, auch in kleinerem Maßstab, dass sozusagen Krisen, kompromittierte Systeme dann wieder neue kooperative Verbindungen schaffen, die was Neues, also Innovationen in biologischen Systemen ausbilden.
Okay, und das macht uns jetzt Mut, wenn wir sagen, wir müssen da sozusagen durch, weil eines Tages atmen wir nicht Sauerstoff, sondern was anderes?
Naja, also ich würde sagen, wenn man das überträgt, das ist ja nichts weiter als eine Analogie, aber wenn es stimmt, dass man das sozusagen grundlegende Mechanismen da übertragbar sind, kann man natürlich überlegen, dass gerade so Kooperation zwischen Akteuren, zwischen hochdiversen Akteuren in einer Krise gegebenenfalls neue Innovationen bringen, die dann aus der Krise herausführen. Also das Uniformieren oder das Gleichmachen oder das sozusagen Verlassen auf strikte hierarchische Strukturen, die ja überhaupt nicht resilient sind, das ist vielleicht dann der falsche Weg, auch wenn man denkt, das ist richtig, weil es sehr effizient ist.
Eine Ihrer, was heißt Thesen, ist es ja nicht, sondern Beobachtung wahrscheinlich, ist ja auch das exponentielle Wachstum. Also wenn was zu sehr wächst, dass das auch kein Erfolgsmodell ist. Ihr Beispiel ist ja eine Krebszelle, die ja wuchert, aber eben nur bis zu einem gewissen, also da wird sozusagen der Organismus zerstört. Ansonsten macht die Natur das ja möglichst nicht, wenn sie erfolgreich sein will, dass sie ihren eigenen Boden wegfrisst.
Genau, die Natur, in der Natur wächst immer alles, aber eben nicht so, dass exponentielles Wachstum bis an die Grenze geht. Ne? Also es kommt und geht in der Natur. Ne? Organismen wachsen, sterben ab und so weiter. Das ist so eine Art dynamisches Gleichgewicht. Aber die Ressourcen, die verbraucht werden, werden halt zyklisch verbraucht. Weshalb natürlich zum Beispiel, wenn man es auf die Ökonomie betrachtet, wir reden ja immer von Wirtschaftswachstum, eine konstante Rate bedeutet halt exponentielles Wachstum, dass das in einer Welt mit limitierten Ressourcen nicht bis ins Unendliche funktioniert, das kann man einem 5-Jährigen erklären.
Ja, dann müsste man es denen erklären, die soziale Schere weiter auseinandergehen lassen, weil das ist ja dann ein Teil von dieser Theorie.
Genau,
ne?
Ja.
Okay. Spannend, also auf jeden Fall spannend, dass man eben aus solchen biologischen oder eben auch sogar physikalischen Systemen etwas lernen kann. Jetzt sind wir auf diesem Überbau sozusagen. Ich habe aber auch noch mit mehr Menschen in Sachsen gesprochen, die bei MDR Fragt mitgemacht haben. Zum Beispiel eine Hörerin, die ist Mitte 50 aus dem Landkreis Leipzig. Und ich glaube, ein paar dieser Beobachtungen, die wir gleich hören werden, decken sich mit dem, was wir jetzt theoretisch besprochen haben. Zum Beispiel ihr Gefühl.
Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, um mich herum dreht sich die Welt erstens immer schneller und sie dreht sich immer gefährlicher. Also dieses Gefühl, auf dem Pulverfass zu sitzen. das beunruhigt mich doch etwas mehr, als ich das gerne zugeben würde im Normalfall. Wir haben ja in den 80er Jahren auch schon mal diese Rüstungsspirale erlebt und haben dort aber dann auch die Erfahrung gemacht, dass am Ende die Stimme der Vernunft gewonnen hat. Auch wenn man im Moment vielleicht, wenn man so an Putin, Trump denkt, nicht unbedingt Vernunft mit den beiden verbindet, aber am Ende hat dann doch immer wieder der gesunde Menschenverstand gewonnen. Und das macht mir tatsächlich Hoffnung, dass dieses Pulverfass nicht hochgeht, sondern dass wir es schaffen, den Deckel da wieder drauf zu kriegen und wieder wie normale Menschen miteinander umzugehen.
Eine Frage, die ich die ganze Zeit schon so im Hinterkopf habe, Professor Kollmorgen, ist, inwiefern ist das auch ein bisschen generationsabhängig, dass man eben solche Erlebnisse vielleicht hatte und sagt, damals, als die Atombomben als große Gefahr uns allen eigentlich präsent war und trotzdem haben wir weitergelebt. Also ist das wichtig, dass man einen gewissen Erfahrungsschatz hat, um auch mit Krisen besser umzugehen?
Naja, ich habe es ja vorhin schon versucht, so ein bisschen anzudeuten. Also auf der einen Seite gibt es dieses beherzte, geradezu unschuldige Handeln von Jugendlichen, also bis ins Heroische hinein. Und auf der anderen Seite gibt es das erfahrungsgeleitete, erfahrungsgesättigte Wissen und Handeln von Menschen, die ein bisschen älter sind. Und man ahnt, man wählt den goldenen Mittelweg. Also jedenfalls für eine Gesellschaft ist es sehr vorteilhaft, wenn sie es schafft, diese unterschiedlichen Umgangsweisen, Kreativitätspotenziale und gerne auch Resilienz, also ein Begriff, den ich aus verschiedenen Gründen auch nicht ganz so mag, weil er etwas suggeriert, was oft, glaube ich, gar nicht da ist, vielleicht sogar prinzipiell nicht da ist. Aber sei es drum, mein Vorschlag wäre, und damit stehe ich ja nicht allein, dass man versucht, diese unterschiedlichen Potenziale, diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzubringen. Und ich glaube im Übrigen, dass das auch für dieses Thema Innovation gilt. Also es gibt genug Kollegen, die sagen, dass eine Krise auf der einen Seite ein hohes Innovationspotenzial hat, aber es kommt auch auf die Art der Krise an und auch auf die, die die Krise erleben oder erfahren. Also es gibt auch in der Tat einen Effekt, der lähmt in einer Krise und den Rückgriff auf alte Verhaltensweisen, weil die große Unsicherheit, die da ist, nicht umgesetzt werden kann, umgemünzt werden kann in eine Innovation. Also auch da würde ich mir wünschen, dass wir einen etwas weiteren, multiperspektivischen, wenn man so will, Blick auf das Ganze entfalten. Also wir werden oder unsere Krisen, in denen wir stecken, die lösen tatsächlich Innovationsgeschehen aus. Aber wir werden als Gesellschaft auch brauchen, dass wir diese unterschiedlichen Innovationspotenziale aus den unterschiedlichen Nischen, Generationen und Milieus zusammenführen. Und das geht nicht ohne Kämpfe. Und das geht auch nicht ohne politische Entscheidungen, die dann auch umgesetzt werden in so etwas wie Regulative, wo nicht mehr jeder sich aussuchen kann, wie er sich dazu verhält. Ja, also dazu gibt es Gesetze, dazu gibt es eine Form von Staatlichkeit. Und meine These wäre mal, dass wir auf eine Zeit zusteuern, wo wir auch so etwas wie einen starken Staat brauchen, der das, was notwendig ist und was eine Gesellschaft hoffentlich demokratisch ausgehandelt beschlossen hat, dann auch durchsetzt. Also bei der ökologischen Frage würde ich sagen, ist das offensichtlich.
Okay. Widerspruch, Zustimmung?
Ich weiß noch nicht genau, ob
Denken auf der Stirn von Frau
Dr. Ja, ob ich widersprechen will oder zustimmen will, weil es auch eine sehr komplexe Aussage von Ihnen gerade war, Herr Professor Kollmorgen. Zum einen denke ich, es geht viel auch um Vertrauen natürlich zwischen den Generationen und ich glaube, wir als schon etwas ältere Menschen, glaube ich, können auch den jungen Leuten in ihren Ansätzen sehr gut auch mal vertrauen und zwar nicht unbedingt, weil sie vielleicht noch nicht das Erfahrungswissen haben, sondern weil sie zum Beispiel einerseits eben diese Krisenhaftigkeit am Anfang ihres Lebens doch sehr stark spüren und eben denken, Klimawandel und so weiter, denk mal an Luisa Neubauer und dergleichen, wie wird das in 20, 30 Jahren weitergehen, wenn ihr vielleicht dann schon gar nicht mehr da seid, gleichzeitig aber auch eben in solchen Situationen wie jetzt im Krieg Die Ukraine ist ein unglaublich junges Land. Die Mehrheit der Bevölkerung ist da noch im jugendlichen Alter und da ist ein beherztes Eingreifen, ein solidarisches Tun, ein sich kümmern, ein Miteinander. Und ich glaube, da können wir in unserer Generation auch manchmal noch etwas davon lernen, dass wir eben nicht nur immer auf unsere Erfahrungen und alles Mögliche abwägen, vertrauen, sondern uns auch mal ein bisschen mitreißen lassen von dem Elan, den die jungen Menschen haben. Und bei dem Wort stark habe ich nicht, starke Führung war ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo sie hinwollen. Staat. Natürlich, ja, starker Staat, wo sie da genau dran raus wollen. Also ich wäre mehr so für die wertegeleitete Politik zu haben, die wir auch für ganz Europa natürlich brauchen, wo wir uns auf das verständigen, was wir miteinander teilen und wo wir mit unseren Gesellschaften hinwollen, dass das dann auch irgendwo in die Praxis immer wieder umgesetzt werden muss, tagtäglich. Das sehe ich auch, aber da bin ich doch mehr eigentlich bei der kooperativen und vernetzten Organisation als beim starken Staat.
Wobei das stark also vielleicht auch konsequent sein kann, ist das vielleicht ein Wort, was da passt?
Ja, also erstens, ich meine, also in der Tat meine ich das. Ich meine nicht autoritärer Staat, dann hätte ich autoritärer Staat gesagt, sondern stark meint tatsächlich die Durchsetzungsfähigkeit. Und Frau Goldfuß, also nur um diesen Punkt mal, und das ist ein großes Thema, ne, das ist auch klar, aber nur um den Punkt mal kurz anzuteasern, sagt man heute, ja. Wenn wir über Werte reden und Werte geleitet und Kooperation, dann sollten wir ja anerkennen, dass wir nicht nur in Sachsen, sondern weltweit auch über Polarisierung nachdenken sollten und reflektieren, warum haben wir die und wie gehen wir mit der um. Also Werte geleitet heißt ja nicht, dass wir sagen könnten, es ist vollkommen klar, welche Werte uns leiten, denn unterschiedliche Menschen werden offenkundig von unterschiedlichen Werten geleitet und die sind gerade nicht gleich. Und die Annahme, wir könnten uns behende auf einen Wertekanon einigen, also abstrakt möglicherweise, aber so wie es anfängt konkret zu werden, zum Beispiel Unterstützung der Ukraine, mehr oder weniger und was mehr und was weniger und inwiefern, dann fängt der Streit an und das macht Demokratien, das wollen wir kurz festhalten, genau das macht Demokratien zu Demokratien. Dass unterschiedliche Ideen und unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Werte in einem Prozess zusammengebracht werden müssen und dass, wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, dass man hoffentlich auch die durchzusetzen in der Lage ist. Und dazu braucht man, würde ich sagen, in modernen Massengesellschaften auch immer einen starken Staat.
Ein durchsetzungsstarken Staat.
Genau. Gerne.
Sehr schön. Interessant ist, das fiel mir jetzt nochmal auf, ich habe zum Beispiel auch mit einem jüngeren Mann gesprochen, Tobias, Anfang 30 aus Dresden, und bei dem war diese Ambivalenz drin, von wegen, ach, Gelassenheit wird schon alles, und wenn es dann aber sozusagen in die eigene Welt geht, deswegen war ich ja eben gerade dran erinnert, dann ist es anders. Wir hören mal kurz, was er gesagt hat, wie so Krisen in seiner Wirklichkeit als Anfang 30-Jähriger eine Rolle spielen.
Also ich glaube, meine ersten Erinnerungen mit war die Währungsumstellung, dann 9/11, kurz davor noch die Finanzkrise, dann die nächste Wirtschaftskrise, dann Corona, dann der Krieg. Ich glaube, die Welt ist eigentlich schon immer in so einem Spannungsfeld gewesen. Es waren schon immer viele Krisen da. Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, dann sehe ich durchaus die Herausforderungen mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Da muss ich schon sagen, das macht mir schon Sorgen.
Ja, also für mich zumindest dieser Eindruck von, ja, wir sind doch resilient, auch wenn dann Professor Kolmoggen sagt, das Wort mag ich nicht so. Aber Moment, in meiner eigenen Situation gibt es dann eine Sache, die mir gerade im Moment große Sorgen macht. Und das ist, glaube ich, was, Professor Brockmann, was Individuen, die in irgendeiner Art und Weise auf die Welt schauen, ja immer irgendwie haben. Ne? Dass sie sagen, im Großen und Ganzen gibt es irgendwie so eine Art Konsens, aber es gibt dann immer noch das Einzelindividuum. Ist das in irgendwelchen anderen Gesellschaften auch so? Sie haben ja, glaube ich, Ameisen und andere Tiere auch schon im Blick gehabt, die uns manchmal auch ziemlich ähnlich sind.
Ja, also da gibt es auch natürlich Ähnlichkeiten. Man muss dazu sagen, dass was mich an dieser ganzen Diskussion besonders interessiert, und das kam ja jetzt auch aus diesem Kommentar raus, ist, dass man sich ja auch immer die Frage stellen muss, ist das so wahrgenommen, dass sozusagen die Krisen mehr werden und intensiver werden und alles, was so in diesen Interviews rauskommt. Und für mich ist es dann immer hilfreich zu gucken, wie deckt sich das mit anderen Tatsachen. Also wenn man beispielsweise die Sterblichkeit anguckt oder wie viele Menschen an irgendwelchen Krankheiten sterben oder andere Statistiken anguckt, Lebenserwartung und so weiter weltweit. Ich hatte da mal so eine interessante Erfahrung, war ich in einem Vortrag und da ging es tatsächlich um Krisen, im Wesentlichen auch um die Klimakrise. Und dann hatte der Vortragende so verschiedene Statistiken gezeigt, die eigentlich das Bild zeichnen, dass es der Menschheit jetzt besser geht als jemals zuvor.
Ja.
Und es hat mich so ein bisschen irritiert, das hat mich also positiv irritiert, weil es sich nicht deckt mit dem, wie ich mich selbst fühle, unabhängig davon, wie ich Dinge als Wissenschaftler betrachten kann. Aber auch das ist natürlich eine interessante Frage, inwiefern das gefühlt so ist und inwiefern sich das mit der tatsächlichen Lebenswirklichkeit deckt, eines Individuums, aber auch einer gesamten Population. Und ich will noch ein Beispiel erwähnen, das war während Corona ein gutes Beispiel, wo diese Schere auseinanderging zwischen dem, was gefühlt ist und zwischen dem, was tatsächlich ist. Da ging es sozusagen um neue Maßnahmen in irgendeinem Lockdown und dann hat eine Wissenschaftlerin aus Erfurt eine Umfrage gestartet. Die hat gefragt, sind Sie dafür, dass ein neuer Lockdown gemacht wird? Oder ja oder nein im Wesentlichen. Und dann wurden die Personen aber auch gefragt, was glauben Sie, ist die Mehrheitsmeinung? Und da kam etwas Unterschiedliches raus. Also die meisten waren tatsächlich dafür, das nochmal zu machen, aber sie haben geglaubt, dass die Mehrheit dagegen war. Und dann dachte ich so, das ist ja interessant, weil die Mehrheit glaubt, dass sie in der Minderheit ist. Und das war sozusagen völlig evident in diesem speziellen Kontext. Und da habe ich dann zum ersten Mal darüber nachgedacht, was ist sozusagen der Unterschied zwischen der Wahrnehmung und zwischen dem, was tatsächlich ist. Und da hilft es natürlich dann auch, und da drehe ich jetzt mal den Bogen zu den jungen Menschen, was mir sehr gefallen hat. Also ich sage meinen Leuten immer, Bob Dylan hat Blowing in the Wind mit 21 geschrieben und Einstein mit 26 die Relativitätstheorie entdeckt. Also das sind sehr junge Menschen, die natürlich genial waren, aber die auch mit einer gewissen Courage an etwas rangegangen sind und auch mit einer gewissen Radikalität an was rangegangen sind, auch nichts zu verlieren hatten. Und dann macht man natürlich tendenziell ganz viele falsche Schritte, aber manchmal auch sehr große richtige. Ja. Und also ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, dass ich sozusagen in meinem Team darauf total setze.
Ja, Zustimmung aus Zittau-Görlitz, das höre ich immer im Hintergrund.
Und Leipzig.
Und Leipzig. Gut, noch mit Inhalt die Zustimmung oder nur das Nicken und das zustimmende Ja? Passt erstmal für den Moment. Dann habe ich noch eine Hörerin, mit der ich gesprochen habe, die wiederum Mitte 50 ist, aus dem Landkreis Görlitz kommt, also sozusagen bei Ihnen um die Ecke, Professor Kollmorgen, und die das auch erstmal ganz gut einordnet und die vor allen Dingen eine Sache stört.
Ängste haben wir alle. Mir macht hier die Stimmung im eigenen Land viel größere Bedenken. Dieses Rumplären, dieses Nichtzufriedensein, dieses Fehlende an Gemeinsinn macht mir Sorgen. Ich glaube, wenn wir uns hier einig und stark hinstellen würden, könnten wir viel mehr bewirken, auch in der Welt.
Ja, und sie macht auch die Art und Weise, wie wir die Welt erleben oder wie wir uns der Welt sozusagen öffnen, mitverantwortlich für dieses Gefühl der Hilflosigkeit, was ja eben auch Professor Brockmann so ein bisschen mitbeschrieben hat.
Wir haben ja viel mehr Informationen, viel mehr Medien, die auf uns reinprasseln. Ich glaube, das macht es auch nochmal ein Stück weit schlimmer. Dieses Säbelrasseln, dieses Ich bin der Stärkere, ich weiß nicht, wo wir hinsteuern. Es ist spannend gerade. Also ich empfinde es auch ein Stück weit als spannend. Und ich hätte so den Wunsch, dass man viele Krisen auch als Chancen sehen kann. Da fehlt noch so ein bisschen der Optimismus manchmal. Also ich bin gerade im Urlaub, vielleicht kommt diese Stimmung auch durch.
Das ist auch nochmal eine schöne, dass man eben sozusagen in der Situation, in der man sich gerade befindet, die wird den Blick wahrscheinlich auch verändern, oder? Professor Kollmorgen?
Ja, das ist so. Das ist manchmal erstaunlich, weswegen man im Übrigen auch so oft merkwürdige und einander widersprechende Ergebnisse bei der Umfrageforschung hat. Ja? Also da kann sich zwei Wochen später der Wind drehen und alle sind überrascht, warum man auf einmal jetzt mit der Demokratie oder eben der Ukraine Hilfe das anders einschätzt. Wir sind schon sehr situationsabhängig gewesen. Und insofern war das eine wirklich schöne Bemerkung. Ich würde gerne noch den Punkt nochmal stark machen. Das ist vollkommen richtig, dass wir, Herr Brockmann hat es ja vorhin auch nochmal betont, dass Krisen in der Tat auch Chancen beinhalten und nicht zuletzt innovative Chancen. Und zugleich bin ich jemand, also mein Sternbild ist vage, ja. Also ich neige immer ein bisschen dazu, das von links nach rechts und von oben nach unten zu schieben, also wechselseitig. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass wir die Realität der Tiefe unserer Probleme, und da ist die Weltordnung und der Aggressionskrieg Russlands ein wichtiges Thema, andere haben wir ja schon genannt, dass wir die auch mit großer Klarheit, soweit das überhaupt heute möglich ist, dass wir die auch benennen, weil wir die Innovationen, die wir brauchen, um damit produktiv umzugehen, weil wir die nur realisieren können, wenn wir, wie soll ich formulieren, messerscharf die Krisensituation auch erkennen und reflektieren. Also ich würde sehr dafür werben, dass wir die Krisenhaftigkeit auch nicht wegschieben und angesichts der Situation einerseits diese Schärfe formulieren und dann aber auch versuchen, und zwar in der Pluralität der vielen Ansätze, die es gibt. Das ist mir nochmal ganz wichtig, ja. Also in dieser Differenziertheit, in der Pluralität der Zugänge und der Wahrnehmungsweisen. Und ich glaube, dass wir die auf der einen Seite, die allermeisten Menschen jedenfalls wollen, eine plurale Gesellschaft. Sie sind vor allem aber auch ein Potenzial für Innovativität. Mhm. Und dass wir die angemessen organisieren müssen, ohne zu glauben, dass wir immer die beste Lösung finden, dass sich alles allein aus einem partizipativen Prozess ergibt. Ich glaube, so einfach ist unsere moderne Welt nicht gestrickt. Und insofern die Ambivalenzen wahrzunehmen, das ist wichtig, ohne in dem Gejammere und dem Skeptizismus zu verharren. Da bin ich vollkommen bei der Hörerin.
Ja. Apropos Hörerin, wir haben ja die ganze Zeit auch die Telefonleitung offen, die Mails, man kann uns schreiben, man kann über die MDR Sachsen-App uns kontaktieren. Und Rebecca Haugwitz aus der Dienstagsdirekt-Redaktion ist ja noch da. Sie hat ja vorhin nur so einen ganz kurzen Auftritt gehabt. Was ist denn in der Zwischenzeit alles noch passiert, Rebecca?
Ich habe noch eine Stimme aus Chemnitz dabei, und zwar von Jana Pöttrich. Die hat nämlich geschrieben, für mich ist es eine Herausforderung festzulegen, worauf ich uns als Familie und speziell auch unsere Tochter vorbereiten soll. Tatsächlich versuche ich eher resistent zu sein, wegzugehen vom Begriff der Krise. Es ist gar keine Frage, wann etwas Herausforderndes auf uns zukommt, sondern eher die Frage, wie gehen wir eben damit um und wie bereiten wir uns darauf vor. Die Sicherheit von Deutschland wird täglich mehrfach, vor allem im Cyberraum, auf die Probe gestellt. Allerdings glaube ich, dass es keinen Grund zur Panik gibt. Sorgen habe ich aber trotzdem, vor allem Verstörungen im Bereich der Infrastruktur. Ich glaube aber eben auch trotzdem fest an die Menschen, die unsere Demokratie ausmachen, und an Europa. Genau, sie ist vor allem also sehr optimistisch, und dazu passt auch nochmal eine Stimme, die ich aus Bad Schandau bekommen habe. Die ist ähnlich positiv. Da hat nämlich Marion Hergesell geschrieben, ich finde es sehr stärkend, wie Frau Angela Merkel mit Krisen umgegangen ist. Ich würde allen Pessimisten empfehlen, ihr Buch zu lesen. Und das fand ich jetzt ganz interessant, weil ich das auch öfter höre, dass sich Angela Merkel wieder zurückgewünscht wird und man so an diese alten Zeiten denkt. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ob das vielleicht auch so ein bisschen diese Verklärung der Vergangenheit ist oder ob sie als Bundeskanzlerin damals tatsächlich die Krisen anders gehandelt hat, als es heute gemacht wird.
Wer möchte dazu was sagen?
Na, man ahnt, da gibt es mehrere Antworten wahrscheinlich. Mhm. Aber ich würde schon sagen, und das ist ja auch etwas, was dem menschlichen Wesen eingeschrieben ist, dieser weichzeichnende Blick zurück, also bis ins Nostalgische hinein. Ich glaube, dass das da eine wirklich wichtige Rolle spielt. Also ich schätze, das sollte ich vielleicht gleich anfügen, die Art und Weise, wie Angela Merkel regiert hat, sehr. Und das würde ich mir an der einen oder anderen Stelle auch mehr wünschen. Aber ich glaube, dass sie auf der einen Seite Glück hatte, auch ein bisschen mit der Weltgeschichte und der weltpolitischen Lage. Und auf der anderen Seite, und das beklagen ja viele heute, bestimmte Weichen nicht gestellt hat, die man hätte stellen können, vielleicht sogar sollen. Also man könnte jetzt, wenn man ein bisschen böse zuspitzt, sagen, wir löffeln jetzt an der einen oder anderen Stelle, Stichwort Infrastruktur, etwas aus, was unter der Bundeskanzlerin Merkel nicht beherzt und konsequent genug angepackt wurde.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir beim Thema Krise bei Frau Merkel landen. Aber, aber ich glaube, wenn man das mal auseinander nimmt, ich würde jetzt nicht die politische Diskussion führen, aber was vielleicht eine Rolle spielen könnte, wäre diese ruhige Hand. Ist das dieses Prinzip, ne, dass man, das ist was, was ich persönlich erlebe als Nachrichtenmann, dass ich ganz oft auch im Freundeskreis, im Familienkreis, hast du schon gehört, da ist doch, und ich immer erstmal frage, Moment, wer hat's gesagt? Ist das jetzt nur eine Meinungsäußerung? Gerade so sonntags werden gerne die Zeitungen geflutet mit, wer könnte doch mal wieder, ob es aus der Kassenärztlichen Vereinigung gerade wieder wird in der im Bereich der Krankenkassen sowas erzählt. Also sprich, jede Idee, die mal jemand hat, wird sofort diskutiert, als wäre es eine politische Entscheidung, die morgen ansteht. Das ist vielleicht auch so ein, etwas, was die Hörerin vorhin ja auch gesagt hat, dass man einfach zu viel mittlerweile zu in die ungelegte Eiernester hineinschaut und dadurch letztendlich Kirre gemacht wird. Könnte das im Prinzip sein, dass das ja Frau Merkel zum Beispiel anders gelöst hat? Frau Goldfuß, was sagen Sie?
Also ich denke schon, dass sie auch durch ihre Unaufgeregtheit und durch ein wenig auf Spaltung hin angelegtes Wesen vielen Menschen doch
etwas... Oder eben auch mal Leuten zu sagen, du bist jetzt ruhig.
Ja, auch das durchaus. Aber ich glaube, wenn man jetzt auch gerade jetzt als Frau die aktuellen Alpha-Männer, die in der ganzen Welt herumtoben, erlebt, dann kommt man schon auch immer mal wieder zu dem Gedanken, dass diese weibliche Stimme in diesem Geschrei, das man aktuell hört, etwas fehlt. Und ich glaube, dass, wie gesagt, dass das Verbindende, dieses Miteinander, was wir heute ja immer wieder in der Sendung als so einen Leitgedanken, einen roten Faden hatten, auch etwas ist, was die Menschen vielleicht immer wieder auch mal an Frau Merkel zurückerinnert, aber wo wir, egal von dem, wie wir politisch zu ihr stehen oder wie wir einzelne Entscheidungen von ihr jetzt im Nachhinein bewerten, was ja dann immer noch mal schwieriger ist, als wenn man aus der Sache heraus etwas machen muss, dann denke ich eben schon, dass wir hier in dieser Richtung weiter aktiv sein müssen, Gemeinschaft zu stiften, Gemeinwohl. In Leipzig beispielsweise ist von der Stadt aus jetzt ein Gemeinwohlparlament eingerichtet worden, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Man gibt 60 Euro ein und kann dann mitbestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird, zu bestimmten Themen, die Jahr für Jahr auch aus der Gruppe der Menschen neu festgelegt werden. Und ich glaube, dass es solche aktiven Formen eben sind, im Miteinander lokal, und dass die Menschen dann auch voranbringen und dann zu diesem zu einem neuen Verständnis auch von Politik führen können. Ich glaube, dass Politik an der Basis erlebbar gemacht werden muss durch solche guten gemeinschaftlichen Projekte.
Ja, da gab es gerade Zustimmung.
Auf jeden Fall. Also ich würde bestenfalls ergänzen wollen, dass wir eben beides brauchen. Ne? Also wir brauchen auf der einen Seite diese lokale Politik. Ich habe auch verschiedentlich in den letzten Jahren zum Thema Zivilgesellschaft, unter anderem auch in Sachsen gearbeitet, in Ostdeutschland, aber auch in westdeutschen Flächenländern. Und es ist immer wieder erstaunlich, wenn man in die Gemeinden hineingeht, also auch in peripheren, abgelegenen Räumen, was da alles passiert, ja? Also wie sich Menschen engagieren, wie sie auch engagiert werden können durch bestimmte Projekte. Also je nachdem, wie man das anfängt, also auch mich hat das immer wieder überrascht, was da alles an Tollem passiert. Und insofern volle Zustimmung zu dem, was Frau Goldfuß gesagt hat. Ich würde eben nur gerne ergänzen, dass wir eben auch diese Politik brauchen, die staatlich verfasst ist und die Normen vorgibt und Regulative, weil es alleine von unten wachsend nicht geht. Das ist ja eine der großen Herausforderungen unserer Massengesellschaft. Ne? Die bestehen eben nicht nur aus Gemeinschaftlichkeit, das ist ein wichtiger Kern, der unsere Gesellschaften auch definiert und unser Leben und unseren Lebenssinn schafft und generiert. Aber wir brauchen auch die großen institutionellen Strukturen, die regulieren und Ordnung bringen. Sonst fliegt einem das Ganze auseinander. Und ich glaube, diesen Widerspruch, den es da manchmal gibt, den sollte man auch aushalten.
Ja, dann sage ich, weil wir mit der Zeit schon ziemlich weit vorgerückt sind, erstmal an der Stelle Dankeschön, Rebecca, auch für den Buchtipp sozusagen. Und ich habe aber gleich nochmal an Herrn Kollmorgen, bloß ganz kurz mit Ja oder Nein, die Frage, würden Sie ein Buch lesen, das Zeit der Chancen heißt, weil Sie vorhin gesagt haben, in jeder Krise gleich eine Chance zu wittern, ist Ihnen auch
nicht. Warum nicht? Warum nicht?
Gut, dann hör mal zumindest so mal zusammen mal rein, was der Autor meint. Das ist Dr. Tobias Zimmermann. Er ist Arbeitsmarktexperte und rät in seinem Buch Zeit der Chancen, sich von Nachrichten zu Arbeitsplatz abbauen, Unternehmen nicht sofort verunsichern zu lassen, weil Transformation ja immer auch die Möglichkeit ist, die man nutzen kann. Und ich habe ihn mal gefragt, wie er eigentlich aktuell die Lage auf dem Arbeitsmarkt einschätzt.
Wir sehen momentan einen fragmentierten Arbeitsmarkt. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle ist die Wahrnehmung natürlich richtig, dass der Arbeitsmarkt sich krisenbedingt ein wenig abgekühlt hat. Die eigentliche Nachricht ist aber, wie unglaublich stabil sich der Arbeitsmarkt trotz 3 Jahren Krise noch zeigt. Also wir müssen uns einfach nur vergegenwärtigen, wir stehen aktuell bei einer Erwerbslosenzahl von 3,6%. Das ist historisch gesehen sehr niedrig und immer noch deutlich weniger als vor 10 Jahren und massiv weniger als vor 20 Jahren, als ich zum Beispiel kurz vor meinem Abitur stand. Da hatten wir Werte von über 10%. Auch haben wir aktuell 1 Million offene Stellen in Deutschland und das ist ebenfalls mehr als zum Vergleichszeitpunkt vor 10 Jahren. Parallel haben wir eben auch noch einen Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt eine ganze Menge an Professionen, wo wir dringend Personal suchen. Man kann gar nicht so über den einen Arbeitsmarkt eigentlich sprechen aktuell.
Das heißt, Sie stammen noch aus dieser Generation Praktikum, wo man irgendwas studiert hat und gesagt hat, hoffentlich finde ich überhaupt erstmal eine Anstellung und hoffentlich dann auch eine mit Geld, oder?
Ja, genau so ist es. Das hat man mir damals auch gesagt. Also als ich in meiner ersten Vorlesung saß, ich habe Politikwissenschaft studiert, hieß es auch, machen Sie besser mal einen Taxischein. Ich persönlich und viele meiner Kommilitonen haben ja etwas gefunden und den Weg gemacht. Das ist dann auch eigentlich eine ganz gute Erfahrung, die ich heute auch ganz gerne weitergebe, denn wenn man sich die ganzen dystopischen Schlagzeilen und Nachrichten so anhört, könnten ja viele junge Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt nachkommen, Ähnliches denken. Und da wende ich mich ja zum Beispiel auch mit meinem Buch entschieden gegen. Es ist nicht so, dass die Situation hoffnungslos wäre, auf keinen Fall.
Sind wir eigentlich gut darin, jungen Menschen eine Orientierung zu geben, dass die diese Möglichkeiten, diese Chancen gut erkennen? Oder ist es immer noch so wie früher unter dem Motto, ich gucke aus meiner Familie, wenn ich da nichts finde, dann hoffe ich, es treibt mich irgendwo hin?
Ich glaube, wir können und müssen da entschieden besser werden. Und vor allem würde ich mir auch wünschen, dass wir stärker in Lösungen und Möglichkeiten denken und kommunizieren, als immer nur die Herausforderungen zu thematisieren, wie wir es im öffentlichen Diskurs sehen. Es ist wichtig, Probleme offen anzusprechen, aber wenn ich nur Probleme anspreche und keine Lösungen sehe, dann kann ich sie nicht ergreifen. Dann bin ich ein bisschen wie das sprichwörtliche Reh im Scheinwerferlicht. Ich habe aber das Gefühl, dass die junge Generation gerade sehr gut aufgeklärt ist und reflektiert ist. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass das Interesse an handwerklich-technischen Jobs nach oben gegangen ist. Da kam Anfang des Jahres ein spannender Bericht zu raus oder Ende letzten Jahres. Und es zeigt, dass die Jugend sehr wohl sehr genau registriert, wo entstehen eigentlich gerade Chancen und wo kann ich eine gute Zukunft für mich finden und daraus dann auch entsprechend Entscheidungen für sich ableitet. Und das finde ich sehr aufgeklärt und sehr schlau.
Sie hatten vorhin etwas angesprochen, wo Sie sagen, der Arbeitsmarkt ist im Moment so differenziert zu betrachten. Auf der einen Seite fallen tatsächlich in Größenordnungen Jobs weg. Und dann sind wir in Sachsen ja auch in der Autoindustrie verankert und das ist ja so ein bisschen so ein Wackelkandidat, wo man nicht weiß, wo es hinläuft. Ist es denn eine falsche Betrachtung, dass man sagt, alle Menschen, die in der Autoindustrie, Zulieferindustrie, dass die dann ins Nichts laufen? Oder ist es da auch so, dass wir eigentlich parallel gute Möglichkeiten, gute Chancen hätten, die man dann eben auch angehen muss?
Also ich will an der Stelle nicht euphemistisch sein. So eine Transformation, wie sie gerade die Automobilindustrie durchmacht, ist anstrengend, ist auch etwas, was einem Sorgen und Angst machen kann und kann einen auch negativ betreffen, gar keine Frage. Und da muss ich das für niemanden schönreden. Nichtsdestotrotz kann man aber sagen, die Situation ist auf keinen Fall hoffnungslos. Also gerade Deutschland ist ein Land der Ingenieure und wird auch immer ein Land der Ingenieure bleiben. Es wird viel in den Bereich Verteidigung investiert, aber auch zum Beispiel im Bereich Energie werden dringend Profile von technischen Experten oder eben Ingenieuren gesucht. Und ich glaube auch, dass die deutsche Autoindustrie so stark ist, dass sie auch durch diesen Sturm durchkommen wird und dann auch weiterhin starker Arbeitgeber für viele Menschen sein wird.
Unsere Überschrift über die Sendung ist ja, wenn aus Angst Hoffnung wird. In Ihrem Buch ist das letzte Kapitel überschrieben, von Wohlstand für alle zu Chancen für alle, wieso Deutschland sich neu erfinden wird. Können Sie uns das vielleicht kurz erklären, warum Sie da zuversichtlich sind, dass wir eben nicht in einen Tunnel, der eine Sackgasse ist, rein manövrieren, sondern dass wir vielleicht wirklich dieses sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels eigentlich schon merken müssten?
Wir müssen uns zu einer Gesellschaft der Chancensucher und Ergreifer entwickeln, weil wir in Umständen leben, die eben immer volatiler, immer wechselhafter sind. Das kann ich natürlich negativ betrachten, dass ich eben nicht sage, okay, ich habe den einen Job fürs Leben. Das ist eben nicht mehr der Fall. Ich kann es aber auch positiv betrachten. Es bieten sich mir in meinem Leben und meiner Karriere immer wieder neue Chancen und Möglichkeiten. Und diese zu ergreifen und das zu vereinfachen, das muss unsere gesellschaftliche Aufgabe sein, dass wir eben Übergänge erleichtern, uns gegenseitig dazu motivieren und anfeuern, immer wieder etwas Neues zu versuchen, denn diese neuen Möglichkeiten, die werden entstehen. Ich gebe Ihnen da gerne ein Beispiel. Es gibt eine Analyse der Unternehmensberatung McKinsey, dass vor allem technologiegetrieben in Europa bis 2030 12 Millionen Jobwechsel nötig werden. Für Deutschland heißt das, es werden rund 3 Millionen Jobwechsel nötig. Das sind enorme Bewegungen, die wir da vor uns haben und die müssen wir natürlich gestalten. Aber das heißt im Umkehrschluss ja auch, und Sie hatten ja eben das Beispiel angesprochen in der Industrie, wo gerade viele Menschen die Augen offen halten nach neuen Möglichkeiten, dass nicht nur alte Möglichkeiten wegfallen, sondern dass auch zwingend neue entstehen müssen. Wir haben in der Vergangenheit schon immer viele Technologien neu herausgebracht und wir sehen auch gerade, dass hier viele neue Dinge entstehen. Wir hatten ja zum Beispiel im letzten Jahr eine Rekordgründungszahl an neuen Startups, die sich vor allem mit künstlicher Intelligenz befassen. Ich glaube, wenn wir wieder in dem Beispiel mit dem Reh sind, wenn ich mich weniger auf die Scheinwerfer fokussiere und vielleicht den Weg links vorbei und rechts vorbei und mir den anschaue, dann kann ich ihn auch sehen und gehen.
Eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch. Wir haben jetzt das Wort Krise immer versucht zu vermeiden, obwohl es ja über allem so ein bisschen drüber steht. Und jetzt gibt es ja im Chinesischen dieses Schriftzeichen für Krise, wo immer Chance und Gelegenheit zusammengepackt wird, also aus zwei Wortteilen das besteht und eben Krise immer auch diesen Chancenanteil drin hat. Ist das ein Bild, wo Sie sagen, ja, das gilt auch heute noch, das finde ich auch heute noch gut, oder sagen Sie, nee, das ist abgelutscht und zu eindimensional, so ist es nicht mehr?
Nein, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Die Zukunft wird auf keinen Fall einfacher und es ist wichtig, dass wir das anerkennen. Es bleibt kompliziert und es wird auch immer komplexer. Aber es bieten sich uns gleichzeitig auch immer wieder Chancen und in einem immer höheren Tempo, in der diese entstehen. Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, in denen wir Bedarfe haben und da haben wir zum Beispiel den ganzen zwischenmenschlichen Bereich, ne? Von Gesundheit über Bildung bis hin zu Verkauf. Da haben wir gerade schon den eklatanten Personalmangel und der wird auch bleiben. Wir hatten eben schon den technischen, handwerklichen Bereich angesprochen. Auch dort haben wir große Bedarfe. Aber wir haben jetzt gerade ja auch eine riesige Umwälzung im Bereich der unternehmensorganisierenden Tätigkeiten, um es mal so zu sagen, eben das, was wir im Büro haben. Und da erleben wir gerade eine große Revolution durch künstliche Intelligenz, die da einiges auf den Kopf stellt und die sich ja auch Rollenprofile durcheinander wirbelt. Aber Analysen zufolge wird künstliche Intelligenz in Deutschland dazu führen, dass rund 2,5 Millionen mehr Jobs bis 2040 entstehen und 2,1 Millionen wegfallen. Also auch wieder eine große Veränderung, aber am Ende sogar einen Nettogewinn. Wir brauchen dringend Menschen, die mit dieser zunehmenden Komplexität umgehen können, die sich flexibel anpassen können. Und indem ich mir das gewahr mache und dann meine Karriere aktiv in die Hand nehme, genau schaue, wo sind meine Talente und auch meine Leidenschaften und dann aktiv in die Richtung steuere, kann ich diese Chancen eben auch ergreifen. Es wird genug Jobs für die Menschen an sich erstmal geben und dementsprechend auch Gelegenheiten für mich, wenn ich denn eben aktiv werde.
Sagt Tobias Zimmermann, der das Buch Zeit der Chancen geschrieben hat als Arbeitsmarktexperte. So, und jetzt haben wir noch ungefähr eine Minute für jeden, der sagt, okay, ich habe noch eine ganz wichtige Anmerkung, die das Thema Krisen, Chancen und eben auch gerade in Zeiten mehrerer Krisen hintereinander abbinden kann. Da würde ich sagen, ich glaube, Frau Goldfuß hat eben schon oft genickt, als sie Herrn Zimmermann zugehört hat. Vielleicht ist das jetzt so ihre knappe Minute für ein Fazit.
Angesichts der Großinvasion in der Ukraine, davon unmittelbar von der Chance zu sprechen, ist natürlich sehr vermessen. Dennoch glaube ich, dass wir herausgearbeitet haben, welches unglaubliche Potenzial aus den Menschen heraus in ihrem Widerstand und in ihrem Kampf für uns gegeben ist und dass wir ihre Stimmen hören sollten, uns mit ihnen verbinden und das auch unseren Pessimismus wegspülen lassen sollten, indem wir mit ihnen gemeinsam für ihre Freiheit und für ihre Unabhängigkeit kämpfen.
Ja, und vielleicht auch unsere Selbstwirksamkeit, die wir eben als Unterstützer, wie in dem Fall jetzt mit Ihrer Abteilung zum Beispiel. Gut, Herr Brockmann, Ihr Fazit, was Sie ganz gerne in einer knappen Minute noch unterbringen möchten?
Ja, die ganzen letzten Minuten habe ich darüber nachgedacht. gedacht, ob ich mich noch, ob ich mich nach Frau Merkel zurücksehne. Ich gehe jetzt mal aus dem Gedankengang wieder raus und finde die Idee sozusagen einer Gesellschaft, die chancenbasiert ist, interessant und gut. Gleichwohl ich natürlich auch, da schwingt ja dann auch immer eine Art Chancengleichheit mit. Und was natürlich wünschenswert wäre. Und ich habe so ein bisschen, Bedenken will ich nicht sagen, aber habe lange in den USA gelebt, wo alles sehr viel volatiler ist, gerade was so Jobs und so weiter angeht. Und wo auch jeder sozusagen seines Glückes Schmied ist. Aber so richtig funktioniert das da ja nicht. Und deshalb finde ich einen Aspekt davon toll. Also auch Krisen als Chance zu sehen und Gesellschaften dahin zu entwickeln. Aber da muss man dann auch, glaube ich, genau aufpassen, dass sozusagen das immer passiert, ohne eine Schere, die so auseinandergeht.
Ja, Herr Kollmorgen, 30 Sekunden.
Ich kann unmittelbar anschließen. Ich finde das ganz wichtig, was Herr Bockmann gerade gesagt hat und würde uns empfehlen, dass wir auch an die denken, die so eine Chance nicht mal einfach aktivistisch wahrnehmen können. Und ich würde im Übrigen immer die Frage stellen, wo wollen wir denn hin? Lasst uns auch über die Ziele unserer gesellschaftlichen Entwicklung nachdenken und nicht blind aus einer Krise stolpern mit so viel Chancen, wie wir auch immer sehen mögen.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen allen drei sehr für dieses Mal. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Dr. Gabriele Goldfuß, der Leiterin des Referats für internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig, Professor Dr. Dirk Brockmann, der Gründungsdirektor des Center Synergy of Systems der TU Dresden und Professor Dr. Rai Kollmorgen, Sozialwissenschaftler an der Hochschule Zittau-Görlitz. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen wie immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de, dienstagsdirekt als ein Wort. Die Podcast-Folgen unseres Radiotalks sind ja nachhörbar, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dort in der ARD-Audiothek gibt's auch weitere Podcasts zu unserem Thema. Zum Beispiel vom Hessischen Rundfunk in der Reihe Der Tag. Da hieß es kürzlich, es gibt viele Krisen, packen wir es an. Und wer zum Ukraine-Krieg immer up-to-date sein will, in mehr als 300 Folgen gibt ja Ex-NATO-General Erhard Bühler ein Lagebild ab in der MDR-Aktuell-Produktion »Was tun, Herr General?« Von uns von Dienstags Direkt erscheint nächste Woche die nächste Ausgabe. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. ARD